Ja, ich darf auch alle ganz herzlich zu diesem Gottesdienst begrüßen und freue mich, dass wir heute jetzt wieder in Gottes Wort reinschauen können. Wir haben heute einen sehr spannenden Text vor uns. Wir befinden uns ja in einer neuen Reihe über den König und sein Königreich im Lukas-Evangelium. Und heute wollen wir uns Kapitel 3, Vers 21 bis Kapitel 4, Vers 13 ansehen, einen etwas längeren Text. Und ich werde deshalb erstmal nur Kapitel 4, 1 bis 13 gleich vorlesen. Und ich bitte euch nach Möglichkeit dazu aufzustehen. Also, Lukas 4, die Verse 1 bis 13. Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kehrte vom Jordan zurück und wurde durch den Geist in die Wüste 40 Tage umhergeführt und von dem Teufel versucht. Und er aß in jenen Tagen nichts, und als sie zu Ende waren, hungerte ihn. Und der Teufel sprach zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus antwortete ihm: Es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben. Und er führte ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm in einem Augenblick alle Reiche des Erdkreises. Und der Teufel sprach zu ihm: Dir will ich all die Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn mir ist sie gegeben. Und wem ich immer will, gebe ich sie. Wenn du nun vor mir anbeten wirst, so soll das alles deins sein. Und Jesus antwortete ihn und sprach: Es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und er führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich von hier hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen, dass sie dich bewahren, und sie werden dich auf Händen tragen, damit du nicht deinen Fuß an einen Stein stößt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und als der Teufel jede Versuchung vollendet hatte, wich er für eine Zeit von ihm. Wir setzen uns. Das ist Gottes lebendiges Wort, möge er seine Wahrheit auf unsere Herzen schreiben. 2002 kam ein Film raus mit dem Titel Wir waren Helden, der sich um den Vietnamkrieg dreht. Und die Hauptperson, gespielt von Mel Gibson, ist ein amerikanischer Offizier namens Hal Moore, der von seinem Vorgesetzten mit 400 Mann in Nordvietnam geschickt wird, in den Norden von Vietnam. Und als dieser Offizier zum ersten Mal seine Soldaten kennenlernt, kommt er völlig entmutigt nach Hause und sagt zu seiner Frau: Meine Männer sind so jung und ängstlich und unerfahren. Und jetzt habe ich noch mehr neue bekommen, die noch unerfahrener sind. Und wenn ich sie mir ansehe, sehe ich nichts anderes als Kinder vor mir. Und seine Frau sagt zu ihm: Dann bist du genau der Richtige, der sie führen muss. Als Christen stehen wir, das wissen wir von der Bibel her, wir stehen, sobald wir Kinder Gottes werden, in einem Kampfgebiet, so könnte man es nennen. Und die Frage ist immer: Wie sollen wir kämpfen? Sollen wir die Helden sein, die es schaffen? Sollen wir die sein, die stark sind? Sollen wir diejenigen sein, die es packen? Und ich weiß nicht, was für eine Woche du hattest, was für ein Monat jetzt hinter dir liegt oder vielleicht sogar schon Jahre voller Kämpfe, voller Enttäuschungen und Frust. Dann ist dieser Text heute genau das Richtige für dich. Ich will dich sogar überraschen. Ich glaube, dass der Stammbaum, der vor unserem Text steht, heute genau das Richtige für dich ist. Dieser Stammbaum von Jesus. Dass er eine Botschaft voller Hoffnung für dich ist. Dass Jesu Taufe eine Botschaft voller Hoffnung für dich ist. Wenn du das Gefühl hast, dass dein Kampf gegen eine bestimmte Sünde erfolglos ist und niemals aufhören wird, dann ist die Botschaft dieses Textes genau richtig für dich. Und wenn du jetzt vielleicht gerade im Glauben lebst, du müsstest alleine mit deiner Angst, deiner Schuld, deinen Versuchungen klarkommen, dann gibt es hier Hoffnung für dich. Und vielleicht bist du in dieser Woche immer wieder gefallen. Und du denkst vielleicht jetzt gerade sogar, dass Gott dich aufgegeben hat, weil du dich in letzter Zeit von ihm entfernt hast. Und er könne dein Leben und dein Herz nicht mehr heilen. Dann ist dieser Text unglaublich wichtig für dich. Oftmals, wenn wir an solche Texte rangehen, so wie gerade die Versuchung Jesu, dann gehen wir folgendermaßen vor. Wir lesen das und denken: Okay, was muss ich tun? Wo sind die Prinzipien, die ich anwenden muss, damit ich gegen Versuchung widerstehen kann? Dann nehmen wir uns das vor für die nächste Woche und knallen wieder hin. und fallen wieder hin. Und wir sind frustriert und fragen, was mache ich denn falsch? Ich habe doch genau diese Prinzipien angewandt. Und natürlich lernen wir hier ja auch von Jesus, wie wir mit Versuchungen umgehen sollen, wie wir bestehen können. Aber das ist nicht Lukas' Hauptanliegen. Er stellt den Bericht von Jesu Versuchung in einen bestimmten Kontext, nämlich Jesu Taufe, Vers 21 bis 22, und Jesu Stammbaum, Vers 23 bis 38. Und das Gesamtbild gibt uns eine ganz andere Botschaft. Und das hilft uns, die übergeordnete Botschaft zu verstehen, die Lukas hier hat. Lukas' Hauptanliegen besteht nämlich einmal darin, uns die Größe von Jesus vorzustellen und seines Werkes vor Augen zu malen und uns dadurch zu ermutigen, zur Nachfolge, im Kampf gegen Sünde und Entmutigung. Ich habe beim letzten Mal darauf hingewiesen, Lukas hat sein Evangelium an einen jungen Mann geschrieben, namens Theophilus. Und dieser Mann hatte anscheinend mit Glaubenskämpfen zu tun. Er hatte mit Angst zu kämpfen, mit Unglauben, mit Sünde. Und Lukas schreibt dieses Evangelium, um ihn zu ermutigen. Und Lukas tut das, indem er diesem Theophilus einen Jesus vorstellt, den er nötig hat, den er unbedingt an seiner Seite braucht. Er stellt uns den einen Helden vor, den wir brauchen. Und das sind auch die beiden Punkte für die heutige Predigt. Auf der einen Seite werden wir uns den König in seiner Größe ansehen und als zweites den König an unserer Seite. Der König in seiner Größe und der König an unserer Seite. In Los Angeles gibt es diese sehr berühmte Straße, diesen Walk of Fame. Diese Straße ist 15 Häuserblöcke lang. Und überall findet man Sterne, die darauf hinweisen, auf große Lebenswerke von Schauspielern, Berühmtheiten. Und Menschen gehen dort lang und fotografieren sich mit diesen Sternen und bekommen wahrscheinlich auch ein Gefühl der Ehrfurcht, wenn sie das sehen, was sie da alles an Berühmtheiten dort sehen. Wenn man so will, ist dieser Text hier Jesu Walk of Fame. Das ist sein Walk of Fame. Wir sehen nämlich drei große Sterne, also drei große Texte, die uns zeigen, was er für ein Held ist. Das ist sein Walk of Fame und wir wollen diesen Walk of Fame jetzt einmal miteinander durchgehen und gucken, was er für ein Held ist. Und unser Text beginnt in Vers 21 mit der Taufe Jesu. Es geschah aber, wenn ihr eure Bibel dabei habt, dann schlagt bitte auf, bleibt da immer dabei. Vers 21, es geschah aber, als das ganze Volk getauft wurde und Jesus getauft war und betete, dass der Himmel geöffnet wurde und der Heilige Geist in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herabstieg und seine Stimme aus dem Himmel kam, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Jesus tritt hier zum ersten Mal öffentlich auf. Und die erste Handlung, die er macht, ist, er lässt sich taufen von Johannes. Und in diesem Moment öffnet sich der Himmel und der Vater fängt an zu sprechen. Und für mich ist das eine der schönsten und bewegendsten Szenen der ganzen Bibel. Jesus, der Sohn Gottes, hat die Herrlichkeit des Vaters verlassen und befindet sich in einer Welt, die ihm gegenüber feindselig ist, die ihn nicht annehmen wird. Und das allererste, was der Vater öffentlich sagt, sodass es alle hören, ist, ich liebe dich. Das ist mein Sohn. Du bist mein Sohn. Das ist erstmal, was der Vater deutlich macht, was er in aller Öffentlichkeit über seinen Sohn sagt. Und diese Situation ist so gewichtig, weil hier alle drei Personen der Dreieinigkeit zusammenkommen. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ja, der Sohn steht am Anfang seines Dienstes und der Vater und der Geist, mit denen der Sohn von Ewigkeit her in vollkommener Liebe lebt, zeigen sich. Und der Vater zeigt in diesem Moment, wen er erwählt hat, um seinen ewigen Plan zur Vollendung zu bringen. Es ist sein eigener Sohn. Es ist sein eigener Sohn. Er ist der Knecht Gottes, von dem Jesaja in Jesaja 42 schon spricht. Gott benutzt hier nämlich nicht einfach neue Worte, sondern er deutet die Worte aus Jesaja 42, Vers 1 um. Dort sagte nämlich Jesaja, oder Gott verheißt dort, siehe, mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt und er wird das Heil und das Recht zu den Nationen bringen. Und diese Worte nimmt der Vater und wendet sie auf seinen Sohn jetzt an. Er ist dieser Knecht, der das machen wird. Mein Sohn ist dieser Knecht. Er ist der Messias. Es ist wie eine Situation, wo ein König öffentlich eingesetzt wird in sein Amt. Und genau das Gleiche passiert hier in der Taufe. Der Vater setzt seinen Sohn öffentlich für dieses Amt ein, als Messias. Ihn hat er dazu auserwählt. Und indirekt erfahren wir an dieser Stelle auch, wie Jesus das machen wird, wie er dieses Recht, das Heil zu den Nationen bringen wird. Jesus lässt sich von Johannes taufen. Und vielleicht hat sich der eine oder andere schon von euch gefragt, warum macht Jesus das? Und das ist auch gut, dass wir das fragen, weil Johannes hatte die gleiche Frage. Johannes wollte Jesus sogar erstmal nicht taufen. Ja, geh weg hier, du müsstest mich taufen, sagt er zu ihm. Ja. Und Jesus sagt in Matthäus 3, Vers 15, doch mach das, damit alle Gerechtigkeit erfüllt wird. Ja, Jesus sollte der eine vollkommen gehorsame Israelit sein und deshalb hat er sich taufen lassen. Das war ein Gebot von Gott und deswegen ließ er sich taufen. Und zum anderen markiert seine Taufe einen Übergang. Hier trifft Johannes, der die Taufe zur Vergebung der Sünden predigte, auf Jesus, der die Vergebung von Sünden bringt. Ja. Und außerdem, wir erfahren am Anfang von Vers 23, dass Jesus ungefähr 30 Jahre alt war zu diesem Zeitpunkt. Und 30 Jahre, 25 bis 30 Jahre war so das Alter, wo damals die levitischen Priester in ihren Dienst eingestiegen sind. Und Jesus kommt nun, und genau wie ein levitischer Priester eine Taufe erleben musste, eine Waschung, lässt Jesus sich taufen. Aber ich glaube, dass bei Lukas ein anderer Gedanke eigentlich im Vordergrund steht. Denn wenn ihr mal guckt, wie Lukas das hier schreibt, er schreibt das ganz anders als Matthäus und Markus. Er schreibt in Vers 21, als das ganze Volk getauft wurde und Jesus getauft war. Also er sagt damit so, alle ließen sich taufen und auch Jesus. Und was Lukas überhaupt insgesamt in seinem ganzen Evangelium deutlich macht, ist, dass wir in Jesus einen König haben, der sich mit uns identifiziert. Der sich sogar mit unserer Sünde identifiziert. Und das macht er in seiner Taufe deutlich. Ich identifiziere mich mit eurer größten Not, die ihr habt. Und deshalb lasse ich mich taufen. Ja, Jesus ist auf die Welt gekommen als Messias, und er ist am Kreuz selbst zur Sünde geworden für uns. Und das bedeutet diese Taufe. Er ist dieser Messias, der das Heil bringt, indem er sich selbst mit uns identifiziert, mit unserer Sünde. Nun, und jetzt wird's spannend. Auf die Taufe kommt nämlich einer dieser Texte, die wir ganz gern überlesen. Ja, nämlich sein Stammbaum. Ja, Stammbäume sind so Texte, da denken wir, okay, weiter geht's. Ja. Das sind meistens die Texte, die wir überspringen, weil wir sie langweilig, anstrengend und auch nicht sehr aussagekräftig finden. Warum soll ich diese ganzen Namen wissen? Ja. Übrigens ein Funfact für alle Informatiker. In Vers 33 treffen wir auf den ersten Admin. Ist mir vorhin so aufgefallen. Ja, also auf die Taufe folgt der Stammbaum Jesu. Aber dieser Stammbaum ist nicht einfach nur eine historische Dokumentation, dass wir wissen, okay, alle diese Personen gab es mal. Sondern Stammbäume erzählen eine eigene Geschichte. Sie erzählen eine Geschichte, sie haben eine tiefe Aussage. Und wirklich entscheidend für uns ist das Ende unseres Stammbaums. Schaut mal in Vers 37 rein. Des Metuschelach, des Henoch, des Jered, des Mahalalel, des Kenan, des Enosch, des Seth, des Adam, des Gottes. Also Lukas beginnt mit Jesus und zieht die Linie zurück bis Adam und Gott selbst. Und warum macht er das? Eigentlich sehen wir in diesen Versen, Vers 23 bis 38, die gesamte Geschichte der Menschheit. Auf ein paar Versen. Ja, von Adam bis Jesus. Und Lukas sagt uns, dass in Jesus ein Wendepunkt gekommen ist. Ein radikaler Wendepunkt. Gott bringt etwas Neues. Und gerade wenn wir zu Adam kommen am Ende, merken wir, ah, okay, ja, alle wissen, was mit Adam passiert ist. Adam wurde versucht, hat versagt und die Welt ist in den furchtbaren Fluch hineingeraten. Wir wissen also, was mit unserer Schöpfung los ist. Aber hier ist es so, als würde Lukas uns sagen, es kommt ein neuer Adam. Es ist ein zweiter Adam gekommen. Er repräsentiert nicht nur ein einzelnes Volk, sondern er ist der eine, auf den die ganze Schöpfung gewartet hat, seit Adam. Seit Adam. Weil Gott das da schon verheißen hat. Auf ihm ruht die gesamte Hoffnung der Menschheit. Adam wird hier in Vers 38 als Sohn Gottes bezeichnet. Er war dazu berufen, Gottes Herrlichkeit wieder zu spiegeln. Aber er fiel von Gott ab. Und die gesamte Schöpfung fiel unter den Fluch der Sünde. Die gesamte Menschheit, die in Adam liegt, liegt gefangen in diesem Fluch. Und Lukas macht hier durch diesen Stammbaum deutlich, das Schicksal der Menschheit ist mit dem, was mit Adam passiert ist, nicht besiegelt. Es gibt einen zweiten Adam, in dem Gott die Geschichte mit dieser Welt weiterschreibt. Es ist eine Geschichte der Hoffnung für unsere gefallene Schöpfung. Ligian Duncan hat das sehr schön formuliert. In diesem zweiten Adam liegt die gesamte Hoffnung des Alten Testaments unzertrennbar verborgen. In ihm ist das Schicksal aller Menschen zusammengefasst. Aller Menschen zusammengefasst. Er ist der zweite Adam. Er ist der, durch den Gott seine Schöpfung mit sich selbst versöhnt, seine Schöpfung wieder zurückbringt. Meredith Klein, ein amerikanischer Theologe, hat das gesagt. Seit dem Sündenfall ist das Schicksal jedes Menschen ein Umherschweifen außerhalb von Eden. Seit dem Sündenfall ist das Schicksal jedes Menschen ein Umherschweifen außerhalb von Eden. Und dieser zweite Adam bringt uns zurück. Er bringt uns zurück. Und weil er der zweite Adam ist, ist es ja auch kein Wunder, was als nächstes kommt in unserem Text, oder? Die Versuchung. Genau wie Adam versucht wurde. Es folgt die Versuchung. Jesus wird durch den Heiligen Geist 40 Tage in der Wüste umhergeführt und dort vom Teufel versucht. Und der Teufel tritt an ihn heran und versucht ihn dreimal. Jesus hat in diesen 40 Tagen gefastet. Und in dieser Wüste kommt es jetzt zu einer Konfrontation zwischen dem Fürst der Finsternis und dem König des Lichts. Und Satan versucht Jesus darin, seine Bedürfnisse über Gott zu stellen. Vers 3. Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Und als zweites versucht er ihn darin, einen gerechtfertigten Wunsch zu erfüllen, dabei aber Gott und seinen Plan zu umgehen. Er sagt zu ihm, ich will dir alle Reiche dieser Erde geben. Sie sollen dir gehören. Mal abgesehen davon, dass er das nicht kann. Aber er tut so, als ob er es kann. Und er sagt, du kannst alle Reiche dieser Erde haben. Du musst nur mich anbeten. Das Schwierige dabei ist, Jesus war genau dazu gekommen. Am Ende sollten nämlich alle Macht und alle Herrlichkeit in seinen Händen ruhen. Der Vater wollte ihm das geben. Aber wodurch musste Jesus gehen? Durchs Kreuz. Und Satan bietet ihm an, du kannst das haben, ohne Leiden. Bete einfach mich an. Und der Plan des Vaters war, nein, du musst durchleiden, damit du Herrlichkeit bekommst. Also ihr merkt, das ist herausfordernd an dieser Stelle. Und zuletzt tritt Satan wieder an Jesus heran und versucht ihn darin, Gottes Fürsorge und Liebe in Frage zu stellen. Wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hier hinab. Denn er hat befohlen, seinen Engeln befohlen, dass sie dich bewahren. Also wenn Satan will, kann er auch sehr gut Bibelverse benutzen. Ja, wenn Gott dich wirklich liebt, dann wird dir nichts passieren. Kein Leid. Und jedes Mal reagiert Jesus gleich. Er klammert sich an Gottes Wort. Er zitiert jedes Mal Stellen aus dem 5. Buch Mose. Das sollte uns vielleicht nochmal ermutigen, das 5. Buch Mose zu lesen. Ja, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Jesus vertraute voll und ganz dem Wort seines Vaters, der Fürsorge seines Vaters und dem Plan seines Vaters. Und es ist eine Sache ganz wichtig, Geschwister. Jesus ist nicht per Zufall in diese Situation hineingeraten. Er suchte diese Konfrontation. Er wurde durch den Heiligen Geist in die Wüste geführt. Und es kam zu dieser Konfrontation und er suchte sie stellvertretend für dich und mich. Adam war gewissermaßen der erste Sohn Gottes auf dieser Erde. Er wurde von der Schlange im Garten versucht und versagte. Israel wird im Alten Testament als der Sohn Jahwes bezeichnet. Und die 40 Jahre in der Wüste haben ziemlich deutlich gemacht, dass sie auch versagen. Nun treffen wir auf den wahren Sohn Gottes. Er befand sich nicht in einem Garten voller Früchte wie Adam. Und er wurde auch nicht wie Israel in der Wüste von Gott versorgt. Und trotzdem blieb er treu. Trotzdem blieb er gehorsam. Und das Wunderbare ist, vielleicht kommt dir das gerade total theoretisch vor, aber das, was damals dort abging in dieser Wüste, hat unglaublich viel mit dir und mir zu tun. Denn Paulus macht uns in Römer 5 deutlich, dass wie durch den Ungehorsam eines Menschen alle Sünder geworden sind, wir durch den Gehorsam des einen Menschen in die Stellung von Gerechten versetzt werden. Er war dort gehorsam für dich und mich. Jesus war gehorsam an unserer Stadt. Diejenigen, die an Christus glauben, werden wegen seines Gehorsams zu Gerechten gemacht. Durch Glauben werden wir mit einer fremden Gerechtigkeit bekleidet. Wir bekommen ein Kleid, das nicht unseres ist, seins. Und werden vollkommen rein und heilig von Gott gemacht. Wir sind in Christus und nicht mehr in Adam. Und das bedeutet, dass Gott uns durch Glauben die Gerechtigkeit seines Sohnes zurechnet und uns voller Liebe anblickt. Hier sehen wir, dass wir einen Hohepriester haben, der in allem versucht wurde wie wir gerade in der Textlesung gehört haben, aber ohne Sünde blieb und uns deshalb in vollkommener Weise vor dem Vater vertritt. Dort in der Wüste suchte Jesus diese Konfrontation für dich und mich, um uns zurück zu Gott zu bringen. Und vielleicht kann uns das helfen, das so zu verstehen. Durch die Sünde des ersten Menschen wurde diese Welt zu einer furchtbaren Wüste. Jesus bringt uns durch seinen Gehorsam wieder zurück in Gottes Gegenwart, einen Garten, der für immer bleiben wird. Denn damit endet die Bibel. Die Bibel endet wieder mit einem Garten in Gottes Gegenwart, ein Ort voller Segen. Dahin bringt uns Gott zurück. Und zwar durch seinen Sohn. Und dafür ging er für uns in die Wüste. Das ist der König in seiner ganzen Größe. Das ist sein Walk of Fame. Was er alles für uns vollbracht hat, an unserer Stadt, an unserer Stelle. Das Evangelium kann man in 4 Worten zusammenfassen. Jesus an meiner Stelle. Das ist das Evangelium. Er war für mich gehorsam. Er ist nicht nur für mich gestorben und auferstanden. Er war für mich gehorsam. Und das ist eine unglaublich gute Nachricht für uns, wie wir gleich jetzt auch sehen werden im zweiten Teil der Predigt. Denn die gute Nachricht ist, dass für uns Kinder Gottes, dass dieser König in all seiner Größe an unserer Seite ist. Als Martin Luther anfing, sich vor allem mit dem Römerbrief zu beschäftigen und die ganze Reformationsbewegung so langsam ins Rollen kam, musste er immer mehr durch Situationen gehen, in denen sein Leben bedroht war oder in denen ihm Hass, Ablehnung und Gewalt entgegenschlug. Nach dem Reichstag in Worms wurde er für vogelfrei erklärt. Jeder durfte mit ihm machen, was er will. Und es waren aber nicht nur Menschen, die ihn anfeindeten. Besonders zu schaffen machten ihm die Anfechtungen des Teufels, wie er immer wieder berichtet, der mit aller Macht versuchte, Luther vom Weg abzubringen. Und in seiner berühmten Reformationshymne »Eine feste Burg ist unser Gott« bringt er trotz aller Widrigkeiten seine Zuversicht zum Ausdruck und er stellt dabei Jesus in den Mittelpunkt. Und er schreibt dabei diesen Satz: »Mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Es streit für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. Fragst du, wer er ist? Er heißt Jesus Christ, der Herr Zebaoth und ist kein anderer Gott. Das Feld muss er behalten.« Luther war Realist. Mit meiner Macht ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren. Aber er war auch voller Gewissheit und Zuversicht, weil er wusste, dass der eine rechte Mann, so nennt er Christus, an seiner Seite ist und für ihn kämpft. Dazu hat Gott ihn auserkoren und auserwählt, um der König und Hirte und Hohepriester für uns zu sein, der für uns eintritt, für uns kämpft und längst entscheidend gesiegt hat. Er ist der Mann an unserer Seite. Und ich glaube, wir haben das so nötig, oder? Wir haben als Kinder Gottes alle die Erfahrung und machen alle die Erfahrung, dass wir immer wieder mit Anfechtungen und Versuchungen zu kämpfen haben, mit Entmutigung und immer wieder fallen. Und Paulus macht uns deutlich, dass wir nicht mit Fleisch und Blut zunächst zu kämpfen haben, sondern mit unsichtbaren Mächten der Finsternis, die unseren Blick auf Jesus behindern wollen, die unser Herz für andere Prioritäten gewinnen wollen, die unsere Glaubensgewissheit immer wieder angreifen und uns die Hoffnung und den Mut rauben wollen. Ja, und so oft schaffen sie das auch. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Vielleicht seid ihr stärker als ich, aber ich habe auch letzte Woche wieder so viel Entmutigung in meinem Herzen immer wieder gehabt. Weil ich immer nicht auf Christus schaue, sondern auf mich. Ich sehe die Umstände, in denen ich stecke. Ich sehe die Sünde, die ich tue. Und glaube immer mehr oder immer öfter und immer wieder nicht der Wahrheit Gottes, sondern den Lügen des Teufels. Und wie bei Jesus tritt Satan genauso an uns heran und versucht uns zunächst einmal darin zu belügen, dass es irgendwelche Dinge gibt, die besser sind als Gott. Er versucht uns darin zu versuchen, unsere Bedürfnisse über Gott zu stellen. Ja, wie oft glauben wir der Lüge, dass es Dinge gibt, die für uns besser sind als Gott, dass es Dinge gibt, die für uns schöner sind als Gott und dass es Dinge gibt, die uns mehr erfüllen und befriedigen und Sicherheit geben können als Gott. Ja, wir können da, jeder muss da selber gucken, was bei sich dran ist, aber wir können unsere Sicherheit suchen und suchen sie in Geld, in Luxus, in Besitz, in materiellen Dingen. Wir suchen unser Glück in einem bestimmten Lebensstil. Wir suchen eine Erfüllung und suchen sie in Sex außerhalb der Ordnungen, die Gott dafür gegeben hat, in Pornografie. Wir suchen Frieden und Freude und finden sie scheinbar immer wieder in Alkohol. Wir suchen außerhalb von Gott unser Glück, weil wir der Lüge glauben, dass es etwas gibt, was besser ist als Gott. Und weil wir nicht die Kraft haben zu sagen, wie Jesus, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Und dann werden wir immer wieder darin versucht, unsere vielleicht sogar gerechtfertigten Wünsche Wirklichkeit werden zu lassen, dabei aber Gottes Plan auszuschließen, Gottes Willen auszuschließen. Das kann sich auf unsere Partnerwahl beziehen. Dass wir diesen gerechtfertigten Wunsch in uns tragen, der auch ein Schmerz sein kann, dass ich mich so sehr einen Partner endlich wünsche, aber dass dieser Wunsch für mich so dominant wird und mein Herz so sehr bestimmt, dass ich irgendwann anfange zu sagen, Gott, ich kann nicht mehr, ich gehe jetzt selber los und Gottes Rahmenbedingungen für Partnerwahl einfach fallen lasse. Ich habe einen gerechtfertigten Wunsch, aber ich lasse Gottes Plan aus dem Blick. Und zuletzt werden wir ganz oft, und ich glaube, das erleben wir alle, wir werden immer wieder darin versucht, Gottes Fürsorge in Frage zu stellen. Gott, warum lässt du mich durch dieses Leid gehen? Warum muss ich und meine Familie, warum müssen wir durch dieses Leid gehen? Warum erfüllst du mir nicht endlich diesen Wunsch? Warum muss ich mit diesem Mangel leben? Und langsam, je öfter wir diese Zweifel in uns nähern, langsam wechselt uns der Zweifel daran, dass Gott uns wirklich lieb hat. Dass Gott sich wirklich um uns kümmert. Dass er wirklich unser Vater ist. Und Satan nutzt das. Und lass mir dir eine Sache sagen über diesen größten Feind unseres Herrn. Seine Taktik besteht darin, Fragezeichen zu setzen, wo Gott in Christus ein für alle Mal Ausrufezeichen gesetzt hat. Das ist seine Taktik. Er setzt Fragezeichen, wo Gott Ausrufezeichen gesetzt hat. Und genau das tat er bei Jesus. Habt ihr gemerkt, wie er zu Jesus kommt? Wenn du Gottes Sohn bist. Genau das hatte der Vater ein paar Momente vorher gesagt. Du bist mein geliebter Sohn. Und Satan kommt, wenn du Gottes Sohn bist, dann mach das und das. Dann werden wir mal sehen, ob du Gottes Sohn bist. Er stellt das in Frage. Und egal, womit du auch gerade zu kämpfen hast, mit Unfrieden in deinem Herzen, mit einer Sünde, die dich schon lange quält, mit einer Sucht, die dich nicht loslässt, mit einer Lebenssituation, die deinen Glauben überfordert, mit einer unglaublich schwierigen Situation in deiner Familie oder Ehe, die dich verzweifeln lässt. Meine erste Anwendung für dich heute Morgen ist nicht, sei stark und fang an zu kämpfen, sondern meine erste Anwendung ist, lauf zu Jesus. Lauf zu Jesus. Flieh zu dem Hohepriester, der dir zur rechten Zeit helfen kann. Das haben wir gerade gehört in der Textlesung. Deswegen haben wir einen Hohepriester, damit er uns zur rechten Zeit helfen kann. Jesus ist durch seine Versuchung nicht einfach gegangen, um dir und mir Prinzipien zu geben, wie wir bestehen können. Natürlich lernen wir das auch. Aber er ist da durchgegangen, damit wir sehen, er ist für uns gehorsam gewesen. Er hielt stand, wo wir immer wieder fallen. Er widerstand den Lügen des Teufels und hat uns dadurch eine Rettung gebracht, die für immer bleibt. Und ist nicht das, was wir auch im Hebräerbrief sehen? Im Hebräerbrief ein Brief, der an eine Gemeinde geschrieben wurde, die völlig entmutigt waren, weil sie verfolgt wurden, bedrängt wurden. Und was sagt der Hebräerbriefschreiber zu ihnen? Er sagt zu ihnen, wenn wir also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Das ist, was uns Mut gibt. In den Kämpfen unseres Lebens, das ist, was uns Kraft gibt, Jesus konsequent nachzufolgen, auch wenn es uns schwerfällt. Wir haben einen König, der sich mit unserer Sünde voll und ganz identifiziert hat, der sie beseitigt hat. Wir haben einen zweiten Adam und Hohepriester, der genau wie wir in allem versucht wurde, aber gehorsam blieb. Und Gott hat uns mit seiner Gerechtigkeit bekleidet. Und deshalb richte deinen Blick immer wieder auf die Größe deines Königs, auf das, was er für dich getan hat. Er war gehorsam, damit du gehorsam sein kannst. Er hat uns befreit von der Sklaverei der Sünde und uns zu Erben und Kindern Gottes gemacht. Der Feind kann nicht verändern, was Christus für dich getan hat und wer du in Christus bist. Und deshalb brauchen wir nicht mutlos und kraftlos werden, auch in unseren schwersten Kämpfen und Versuchungen. Wir dürfen auf der Grundlage seines Sieges stehen und in der Kraft seines Geistes, der in uns wohnt, dem Teufel widerstehen. Und wie tun wir das? Wie tun wir das? Indem wir uns zuallererst genau das vor Augen führen, was der Hebräerbrief hier sagt. Indem wir uns an sein Werk klammern, an das, was er getan hat. Indem wir das, was er für uns getan hat, tief in unser Herz sinken lassen. Das, was Lukas hier über unseren König sagt, dass wir es in unser Herz sinken lassen. Und wenn Satan an uns herantritt und unser Herz mit Zweifeln füllt und wir daran zweifeln, ob wir noch Kinder Gottes sind, dann wissen wir dies. Der Sohn Gottes kam herab und er nahm mein Versagen auf sich. Er nahm alles auf sich und trug es ans Kreuz und starb dort stellvertretend für mich. Ja, er wurde nicht nur getauft dort im Jordan. Dort am Kreuz wurde Jesus in die Fluten des gerechten Zornes Gottes getauft. Für mich. Für mich. Und ich bin so sehr mit ihm verbunden, dass Gott, der Vater, mich mit der gleichen Liebe ansieht, mit der er seinen sündlosen Sohn ansieht. Und deshalb sagt Gott dir ganz persönlich, du bist mein geliebtes Kind, an dem ich wohlgefallen habe. Nicht wegen der Stärke deines Glaubens, nicht wegen deiner Performance, nicht wegen deiner Frömmigkeit, sondern wegen Christus, weil du in Christus bist. Und wenn dein Gewissen dich anklagt, wenn dir dein Versagen immer wieder vor Augen steht und dir bewusst ist, dass du nichts zu bringen hast, was dich vor Gott gerecht machen könnte, dann sag mit Gewissheit und Selbstbewusstsein das, ich habe keine eigene Gerechtigkeit. Meine Gerechtigkeit ist Christus. Meine Gerechtigkeit ist Christus, der für mich gehorsam war. Er hat mich bekleidet mit seiner Gerechtigkeit. Und egal wie ausweglos und hoffnungslos deine Situation jetzt auch gerade aussehen mag, wie sehr du dich auch in falschen Entscheidungen verwickelt hast und in den Folgen einer bestimmten Sünde gefangen bist und wie sehr der Feind dir auch immer wieder sagt, es ist vorbei, deine Geschichte endet so. Es wird niemals anders werden. Das Schicksal deines Lebens liegt nicht in der Hand des Feindes und auch nicht in deiner eigenen Hand. Es liegt in Christus. Es liegt in diesem zweiten Adam, der für dich gekommen ist. Es gibt Hoffnung für dich, weil es diesen zweiten Adam gibt. Deswegen muss deine Geschichte nicht so enden. Und wenn du jetzt gerade auf dein Leben siehst und du denkst dir, was soll daraus noch werden? Was soll aus diesen ganzen Scherben werden? Ich habe mich von Gott abgewandt. Ich habe meine eigenen Wege gewählt. Es ist alles kaputt. Es ist alles kaputt. dann darfst du wissen, er kam für dich, dieser zweite Adam kam für dich. Und weil er da ist, gibt es Hoffnung für dich. Es gibt Hoffnung für dich. Flieh zu Jesus und du wirst neue Kraft bekommen. Flieh zu ihm im Gebet, so wie der Hebräerbrief das sagt. Du wirst Kraft bekommen im Kampf gegen deine Sünde, gegen Mutlosigkeit deines Herzens und den Unglauben. Vergiss nie, dass dein König deine Schuld bezahlt hat. Dass dein zweiter Adam gehorsam für dich war. Und dass dein Hohepriester für dich gesiegt hat und immer noch für dich eintritt. Und zuletzt gibt es vielleicht bei einigen die Frage, kann ich denn nicht noch mehr tun? Doch, ich glaube, wir können. Und hier kann uns Jesus tatsächlich unser Vorbild sein. Erstens, füll dich mit Gottes Wort, so wie Jesus. Jesus war 40 Tage allein mit seinem Vater und hat gefastet. Füll dich mit Gottes Wort. Sei viel allein mit Gott, mit deinem Vater. Plane es regelmäßig ein, Zeit mit ihm zu verbringen, im Gebet, im Lobpreis, im Nachdenken über sein Wort. Und bitte um die Kraft des Heiligen Geistes für deine Kämpfe. Wir denken manchmal, wir könnten unseren Glauben alleine leben. Christus hat uns den Geist geschenkt als unseren Beistand und unseren Tröster. Deshalb lasst uns ihn bitten, dass er uns ihn immer wieder neu schenkt. Und wir müssen dazu eine Sache wissen. Um in den Tälern unseres Lebens zu Jesus schauen zu können, müssen wir auf den Bergen kontinuierlich seine Gegenwart suchen. Das ist unglaublich wichtig, dass wenn es dir jetzt gerade gut geht, dann freue ich mich für dich. Und wenn du jetzt stark im Glauben bist, dann freue ich mich, aber dann bleib dran, bereite dich vor, denn es wird nicht immer so bleiben. Und um in den Tälern unseres Lebens auf Jesus schauen zu können, müssen wir in den Bergen, auf den Bergen, seine Gegenwart suchen, und zwar regelmäßig. Und deswegen bleib da dran, denn früher oder später werden Anfechtungen kommen. Bereite dich darauf vor. Und vielleicht bist du auch in der Situation, dass du den Lügen geglaubt hast und dein Glück außerhalb von Gott und seinem Willen gesucht hast. Und ich will dich deswegen auffordern, heute Morgen, kehr zurück zu Jesus, der gekommen ist, um dich zu befreien von der Sünde, der gekommen ist, um dich von der Nichtigkeit der Welt zu befreien. Geh nicht wieder zurück in die Wüste, die Welt dir als Oase verkauft. Tu das nicht. Geh zu dem, der allein den tiefen Durst deines Herzens stillen kann. Und vielleicht bist du in dieser Woche wieder total mutlos und weil du es wieder nicht geschafft hast, gegen eine Sünde zu bestehen. Weil dein Herz wieder mutlos geworden ist, weil du dich fragst, wie lange soll ich noch durch dieses Leid gehen? Ich habe keine Kraft mehr. Vielleicht bist du innerlich total zerbrochen und nicht sicher, ob du noch mal nach Hause kommen darfst. Ob Gott dich wirklich noch liebt. Und in der Woche ist mir eine Sache aufgefallen. Satan kam zu Jesus und sagte, nimm und iss. Nimm und iss. Und Jesus war gehorsam und widerstand. Aber kurz vor seinem Tod sagt er zu seinen Jüngern, nehmt und esst. Das ist mein Leib, der für euch gebrochen wurde, dort am Kreuz. Ich habe mein Leben für euch gegeben. Nehmt und esst. Lebt davon. Jesus nahm die Worte der Versuchung und machte daraus Worte der Erlösung für dich und mich. Und deshalb flieh immer wieder zu ihm hin, zu deinem Hohepriester. Flieh, diese Worte gelten dir und sie werden dir Kraft geben, Jesus wieder mit größerer Hingabe nachzufolgen. Amen.